Halleluja, Preis sei dem Herrn. Schön, euch zu sehen heute Morgen. Hab mich sehr gefreut auf diesen Gottesdienst. Zum ersten Mal, vielleicht überhaupt, war ich dankbar, dass wir noch nicht mehr als 1000 Leute sind. Denn sonst hätten wir womöglich unsere Versammlung gar nicht halten dürfen. Oder sie hätten sie in kleinere Teile aufteilen müssen, wie dem auch sei. Heute ist der 1. März bereits. Ich wusste gar nicht, dass dieses Jahr ein Schaltjahr ist. War ganz überrascht gestern, dass noch der 29. Februar gestern war. Und fand es aber auch irgendwie schön so, dass der 1. März gerade auf den Sonntag fällt. Ja, ist immer gut, oder? So, vielleicht habt ihr schon ein bisschen gemerkt, in welche Richtung es heute Morgen gehen könnte. Die Situation um uns herum hat ein Maß angenommen, das auf Reaktion drängt. Aber ich tue das sehr gerne mit der größten Freude. Als ich gestern einkaufen gegangen bin, und ich bin so in verschiedene Läden gegangen, und in dem ersten Laden, in den ich kam, ich will keinen Namen nennen, spielt auch keine Rolle, da war eine solche Grabesstimmung in diesem ganzen Laden, dass ich dachte, irgendwas, was ist denn hier los? Ein Laden, in dem sonst immer Hintergrundmusik lief, ja, großes Geschäft, und da lief sonst immer Hintergrundmusik, nichts. Du hast nichts, aber auch gar nichts gehört. Leute sind schweigend an die Regale gegangen. Und du hattest den Eindruck irgendwie, jetzt klingelt dann gleich die Pestglocke oder irgendwas. Und dann tragen sie die ersten Leichen aus dem Laden etc. Also es war ein Stück weit gespenstisch. Und sicherlich habt ihr mitbekommen, was in den letzten Tagen bis Wochen, also ja in der Schweiz erst seit einigen kurzen Wochen, würde ich sagen, hörst du andauernd nur noch vom Coronavirus. Das hat inzwischen, wie gesagt, ein Ausmaß angenommen, wo ich mich als Pastor verpflichtet fühle, euch unsere Sicht der Dinge mitzuteilen. Und zwar nicht auf einer wissenschaftlichen oder politischen Ebene oder sonst wie menschlichen Ebene, sondern ganz allein aufgrund des Wortes Gottes. Ich weiß nicht, es ist schon natürlich, ich bin jetzt bald 55 Jahre alt und ich kann mich nicht erinnern, dass in der Schweiz schon einmal in dieser Form und in diesem Maß Maßnahmen ergriffen wurden gegen eine mögliche Epidemie oder Pandemie. Das geht ja so weit, wie ich am Anfang sagte, dass ein Versammlungsverbot von über 1000 Personen erlassen wurde. Und das kannst du sehr plastisch inzwischen auch sehen. Ich habe gestern Abend ganz kurz so in das Eishockey-Spiel Bern HC Lausanne reingezappt. Und das fand also tatsächlich vor einem leeren Stadion statt. Ein Bild, das du sonst nur hast, wenn irgendwo eine Strafe verhängt wurde, ja, so dass eine Mannschaft, wobei ich das vom Eishockey sowieso nicht kenne, sondern nur vom Fußball, dass eine Mannschaft quasi im Heimstadion vor leeren Rängen spielen muss, das gibt solche Strafen. Aber so habe ich das noch nie gesehen. Und es hatte auch etwas Gespenstisches, wenn du so willst. Und irgendwo war ein großer Teil der Spannung war raus. Obwohl ich sonst immer gerne so Eishockey-Spiele ab und zu mal noch geguckt habe. Aber das war irgendwie, du denkst irgendwie, das muss ich jetzt nicht sehen. Wir haben es dann auch natürlich wieder weggemacht, weil der SC Bern sowieso verloren hat. Aber das ist ein anderes Thema. Okay, vorgestern hat der Herr zu mir gesagt, fang an, Psalm 91 zu studieren. Wir haben nämlich, wisst ihr, was wir gefunden haben? Wir haben den Impfstoff und das Medikament gegen Covid-19 gefunden. Es ist Psalm 91. Siehst du die Parallele? Die Krankheit, die aufgrund des Coronavirus entstehen kann, heißt Covid-19. Also Covid wahrscheinlich von Coronavirus D19 oder so irgendwas. Ich weiß ja auch nicht genau, wie sie zu diesen Bezeichnungen kommen. Und dieses 19 musst du nur umdrehen und hast Psalm 91. Unser Impfstoff heißt also PS91,1-16. Oder im Klartext gesprochen Psalm 91, Verse 1 bis 16. Halleluja. Und wir müssen zu diesem Bewusstsein zurückkehren, dass das Wort Gottes tatsächlich konkrete, wirksame Medizin ist, Dinge schon zum Voraus weiß, Dinge bereitstellt, die wir brauchen im Kampf gegen alles Mögliche. Und es geht mir heute Morgen überhaupt nicht darum, zu beurteilen, wie gefährlich dieses Virus ist oder was daraus alles entstehen könnte oder wie sehr unsere Gesellschaft, unser Land betroffen ist oder China betroffen ist und andere Länder. Es geht mir überhaupt nicht darum, es geht mir einzig und allein darum, euch zu stärken und euch quasi diese Impfung zu verpassen. Wenn ich mich intensiver mit dem Wort Gottes befasse, dann ist es meistens so, dass ich in den Grundtext gehe. Das tue ich auch im Alten Testament. Nur ich werde das Alte Testament nicht übersetzen. Also an alle auch Livestream-Zuschauer, bitte keine solchen Fragen mehr stellen an mich. Ich werde das Alte Testament nicht übersetzen. Allerhöchstens punktuell, wie ich schon gemacht habe mit den Sprüchen und mit einigen Psalmen und es jetzt auch mit Psalm 91 getan habe. Und weil, damit das möglichst konkret wird, möchte ich euch das gerne heute Morgen austeilen. Vielleicht nehmen die Ehepaare nur eins oder so, dass es ganz sicher reicht, wobei es könnte auch so reichen. Also schaut einfach, ob es reicht, gebt das rum, dann haben wir gleich alle auch denselben Text. Und als ich am Freitag und gestern Psalm 91 so intensiv studiert habe, da ging es mir wie Kronleuchter auf. Nicht, dass ich Psalm 91 nicht schon gekannt hätte, aber da ist so viel mehr drin, als ich dachte. Und es entspricht wirklich genau dem, was wir brauchen in dieser Zeit, nämlich einem Gegenmittel gegen alle möglichen Seuchen und Krankheiten und Gebrechen und Angriffe und Pfeile, die da fliegen und Schrecken, die da lauern und so weiter und so fort. Amen. Ich weiß auch nicht, warum noch niemand darauf gekommen ist, dass Psalm 91 eine direkte Spiegelung ist von Covid-19, aber preis dem Herrn, ne? Heiliger Geist ist gut. Ich melde schon mal das Copyright an drauf. Also offiziell, es war meine Idee. Dem Herrn seine Idee. Psalm 91, lasst uns doch den ganzen Text einfach mal am Stück lesen, damit wir das große Bild haben und dann auf einzelne Aussagen, Verse natürlich auch eingehen. Psalm 91, wer beständig wohnt im Geheimversteck des Höchsten. Du darfst gerne auch in deiner normalen Bibel nachlesen und einfach auch die Unterschiede feststellen. Wer beständig wohnt im Geheimversteck des Höchsten. Im Schatten oder Schutz des Allmächtigen wird er dauerhaft bleiben. Ich sage vom Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich stets vertraue. Denn er entreißt dich mit mächtiger Hand der Schlinge des Fallenstellers von der Pest, die Verderben bringt. Mit seinen Schwingen bedeckt er dich. Unter seinen Flügeln wirst du vertrauensvoll ruhen. Großschild und Schutz ist seine Wahrheit. Fürchte dich nicht vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der am Tag fliegt, vor der Pest, die im Finstern umhergeht, vor der tödlichen Seuche, die am Mittag verwüstet. Es fallen 1000 an deiner Seite, 10.000 zu deiner Rechten. Dir jedoch nähert es sich nicht. Nur betrachtest du es mit deinen Augen und an den Gottlosen siehst du die Vergeltung. Denn du hast den Herrn zu deiner Zuflucht, hast den Höchsten zu deiner Wohnung gemacht. Kein Übel wird dir widerfahren und keine Plage naht sich deinem Zelt. Denn er gibt seinen Engeln Befehl dir bezüglich, dich zu bewahren auf allen deinen Wegen. In ihren Händen heben sie dich hoch und tragen dich, damit du deinen Fuß nicht gegen einen Stein stößt. Auf Löwen und Ottern trittst du, junge Löwen und Schlangen zertrampelst du. Weil er mich liebt und an mir hängt, will ich ihn in Sicherheit bringen. Ich will ihn in die Höhe setzen, weil er meinen Namen kennt. Er ruft zu mir und ich antworte ihm, bin bei ihm in Bedrängnis, ziehe ihn heraus und bringe ihn zu Ehren. Mit langem Leben sättige ich ihn und lasse ihn mein Heil sehen. Halleluja! Fühlst du dich nicht schon besser, nachdem du das gehört und gelesen hast, was dieser Psalm enthält? Das ist doch wie für unsere Zeit geschrieben. Halleluja. Natürlich ist es nicht nur für unsere Zeit geschrieben, sondern David oder wer auch immer diesen Psalm geschrieben hat, hat das auch selber erlebt und gebraucht. Nun, lasst uns anfangen mit Vers 1 noch einmal und das Ganze einfach ein bisschen aufrollen. Wer wohnt im Versteck oder am geheimen Ort des Höchsten? Vielleicht kann man einfach mal die Elberfelder-Übersetzung dort beamen genau, weil ich habe sie hier natürlich jetzt nicht auf meinem Papier, aber damit ihr auch die Unterschiede eben seht. Der erste Unterschied, den ich betonen möchte, ist das Wort für Wohnen. Das Wort für Wohnen im Hebräischen ist die genaue Entsprechung zum griechischen Katoikeo. Und Katoikeo ist dieses spezielle, interessante griechische Wort, das nicht einfach nur Wohnen bedeutet, sondern dauerhaft wohnen, beständig wohnen, sich niederlassen an einem Ort, festen Wohnsitz haben. Du könntest oder müsstest hier also lesen, wer beständig wohnt im Schutz des Höchsten. Nun, warum betonen wir solche Dinge? Wir betonen sie, weil es entscheidend ist, wie du dieses Medikament jetzt zu dir nimmst und was das bei dir auslöst und was du aufgrund dessen, dass du es eingenommen hast, auch bereit bist zu tun oder bereit sein musst zu tun. Wenn du ein Medikament einnimmst, dann heißt es zum Beispiel, du sollst es nicht auf nüchternen Magen nehmen. Oder du sollst es auf nüchternen Magen nehmen, je nachdem. Du sollst es vor den Mahlzeiten nehmen oder nach den Mahlzeiten. Du sollst es mit einem Glas Wasser nehmen und so weiter. Ihr alle kennt solche Anweisungen. Und das Wort Gottes enthält auch solche Anweisungen. Und die sind manchmal ein bisschen spezifischer und genauer noch, als sie uns in den üblichen Übersetzungen dargeboten werden. Und die spezifische Anweisung hier in diesem ersten Teil von Vers 1 lautet, nicht einfach nur zu wohnen, sondern beständig zu wohnen. Beständig zu wohnen. Übrigens habe ich auch die Wortreihenfolge gemäß dem Hebräischen wieder zurückverwandelt, sodass du eben auch die Betonung auf den einzelnen Begriffen siehst. Denn Satzstellung, Wortstellung im Satz bedeutet Betonung. Und das Wort für Wohnen hier wird als erstes genannt. Mit anderen Worten, es ist entscheidend, dass du beständig wohnst. Halleluja. Unter dem Schutz des Höchsten, beziehungsweise, wie es eigentlich übersetzt werden könnte, im Geheimversteck des Höchsten. Es ist nicht einfach nur der Schutz, sondern es ist ein Ort, an den du hinkommen kannst, der nicht offensichtlich ist. Verstehst du, der Grund, warum viele vielleicht Psalm 91 kennen, und ich kenne ihn seit langem und hielt ihn für den Schutzpsalm, so wird er auch genannt. Also manche Leute gehen so weit, dass sie sich eine Plakette, wo Psalm 91 draufsteht oder einen Aufkleber ins Auto oder aufs Auto kleben. Nur das hilft gar nichts. Du musst dieses Wort Gottes in deinem Herzen haben. Es nützt nichts, es einfach nur irgendwo aufzukleben. Wie kommen wir an diesen Ort? Versteht ihr, wenn der Schutz des Höchsten so offensichtlich wäre und wenn es so einfach wäre, dort zu wohnen, wo ist dann das Problem? Das Problem ist, dass wir oftmals nicht genau lesen oder nicht uns an die Anweisungen halten. Die Anweisung lautet, suche diesen Schutz Gottes, denn es ist ein Geheimversteck. Ja, aber jetzt machst du es wieder schwierig, jetzt machst du es wieder unnötig schwierig, Pastor Manuel. Nein, ich mache es nicht unnötig schwierig, sondern ich glaube, ich weise euch und uns und alle Zuhörer auf Dinge hin, die wir wissen müssen, damit das Ganze wirklich funktioniert. Und das wollen wir doch. Amen. Verstehst du, wir schmeißen nicht einfach auch noch irgendein Mittelchen auf den Markt gegen das, was jetzt da draußen los ist und grassiert, sondern wir glauben mit absoluter Überzeugung, das ist der Impfstoff. Halleluja. Ich brauche keinen anderen. Ich brauche nichts anderes als das. Und verstehst du, wenn du zurückgehst zu David oder dem Psalmautor, dann musst du eins verstehen. Wenn er in einer solchen Lage war, wie wir es vielleicht heute sind, er hatte tatsächlich kein anderes Mittel. Das Einzige, was sie sicherlich auch kannten, war die Quarantäne. Denn das haben sie ja gemacht mit Aussätzigen zum Beispiel. Aber das kann keine dauerhafte Lösung sein. Und verstehst du, wenn in der Folge, wie wir schon gehört haben, hier von Pest und tödlichen Seuchen die Rede ist, dann reden wir im Zusammenhang des Psalms tatsächlich von tödlichen Krankheiten, vor denen du dich nicht anders schützen konntest als nur durch das Wort Gottes. Sprich, das Wort Gottes muss funktionieren. Und wir müssen sicherstellen, dass es bei uns funktioniert. Deswegen entscheide dich, beständig zu wohnen im Geheimversteck des Höchsten. Jetzt fragst du ja, wo ist denn dieses Geheimversteck? Das ist erst einmal darin, dass du heute Morgen genau zuhörst und genau tust im Anschluss, was dieser Psalm enthält. Und ich sage, ja, ich weiß schon, wo es ist. Find den Weg auch allein. Und wenn du den Weg auch alleine findest, dann hättest du wahrscheinlich diese Anweisungen schon lange weitergeben können. Wer beständig wohnt im Geheimversteck des Höchsten? Bist du bereit, das zu tun? Bist du bereit, weder deine Nase noch deinen Kopf noch deine Augen noch deine Ohren rauszustrecken dauernd, um zu horchen, was gerade wieder los ist und was die Welt sagt? Mit anderen Worten, wenn du an diesem Geheimversteck angekommen bist, dann bist du vielleicht selber auch ein bisschen geheim. Wahrscheinlich sind wir für manche Leute ein Geheimnis. Hoffentlich sind wir das. Hoffentlich betrachten sie uns mit einem zweifelnden Blick und denken, was, das sind komische Leute. Die posten solche Sachen auf Facebook, wie wir haben den Impfstoff gegen Covid-19 gefunden und glauben tatsächlich womöglich, was sie da sagen, oder? Ja, tatsächlich, das glauben wir. Preis dem Herrn. Und nicht nur gegen das übrigens, sondern auch gegen jede andere Seuche und Plage. Alles, was immer dich bedrängen mag an Krankheiten, an Gebrechen, an Angriffen, ist sehr allgemein gehalten dann auch, gegen all das ist ein Kraut gewachsen und es ist das Wort Gottes und seine reale, erfahrbare Gegenwart. Halleluja. So dann ist es das Geheimversteck des Höchsten. Beachte, dass Gott in diesem Psalm mit mindestens 3 oder 4, wir kommen dann noch dazu, verschiedenen Namen selber genannt wird. Hier ist er der Höchste, der Hocherhobenste, wie es wörtlich heißt. Halleluja. Vielleicht könnte dieses ins Geheimversteck kommen etwas damit zu tun haben, dass wir bereit sind, ihn den Höchsten sein zu lassen. Er ist der Herr über Leben und Tod. Halleluja. Er ist der Herr über unser Leben. Er bestimmt, wann unsere letzte Stunde geschlagen hat. Und das ist, wie wir wissen, nicht früher, sondern eher später, denn genau das sagt es ja in Vers 16, mit langem Leben sättige ich. Also keine Furcht, wenn ich solche Dinge sage wie, er ist Herr über Leben und Tod und er bestimmt, wann unsere letzte Stunde geschlagen hat, dann heißt das nicht, dass es übermorgen ist. Amen. Ich habe kürzlich einmal alle Stellen angeschaut und rausgeschrieben und einen Text darum geschrieben in den Sprüchen, die dir ein langes Leben verheißen. Und die davon reden, dass man seine Tage verlängern oder verkürzen kann. Halleluja. Diese Dinge brauchen wir heute. Nicht nur deswegen, was jetzt gerade los ist, sondern überhaupt. Du musst wissen, warum dir ein langes Leben zusteht und was du tun kannst, um deine Tage aktiv zu verlängern, sodass du gut aufgestellt bist für eine Lebensverlängerung. Halleluja. Nicht lebensverlängernde Maßnahmen, sondern eine echte Lebensverlängerung im Sinne von voller Qualität. Halleluja. Glory. Wir sind noch nicht einmal beim zweiten Teil von Vers 1 angelangt. Wer beständig wohnt im Geheimversteck des Höchsten, im Schatten oder Schutz des Allmächtigen. Schatten ist immer ein Bild für Schutz in der Bibel. Schatten bietet Schutz vor heller Sonnenstrahlung zum Beispiel, vor Hitze bietet Schatten Schutz. Kommt es dir nicht auch manchmal vor, als ob die Sonne im Sinne der weltlichen Sonne allzu sehr hinein versucht zu strahlen, dass ihre Hitze manchmal regelrecht sticht? Und du den Schatten des Allmächtigen brauchst. Im Schatten oder Schutz des Allmächtigen wird er dauerhaft bleiben. Verstehst du, wenn du bereit bist, beständig zu wohnen, dann wirst du auch dauerhaft bleiben. Das hebräische Wort dort, ihr könnt ja die Fußnoten selber nachlesen, ihr habt es seit Jahren an der Quelle, bedeutet genau das, nämlich ein beständiges Bleiben, ein dauerhaftes Bleiben. Der Herr kann nur diejenigen dauerhaft im Versteck halten, die bereit sind, beständig dort zu wohnen. Die dauernd herumspringen und herumhüpfen und hier noch und da noch und dort noch was machen müssen und sich dort der Welt gegenüber verpflichtet fühlen und dort wird noch ein Anspruch an sie gestellt, etc., etc., sodass sie gar nicht beim Herrn wirklich bleiben können. Dort wird es irgendwann schwierig, sie auch entsprechend zu schützen. Bitte versteh das. Du kannst nicht dauernd aus diesem Versteck wieder rausgehen und denken, die Pfeile, die da fliegen, tun mir nichts. In der Meinung und Hoffnung, dass der Herr und sein Schutz einfach nur immer da sind, du wirst früher oder später getroffen werden. Aber das möchten wir nicht. Hier hast du bereits den zweiten Namen Gottes, der hier enthalten ist, oder die zweite Bezeichnung, nämlich der Allmächtige. Bitte beachte, wie Gott genannt wird in diesem Psalm. Er ist der Höchste, der Hocherhabenste und jetzt ist er auch der Allmächtige. Es ist das Wort Shaddai, das hier erscheint, wie in El Shaddai in 1. Mose 17, Vers 1, wo Gott sich Abraham offenbart als der Gott, der allmächtig ist, als der Gott, der mehr als genug ist. Halleluja. Als der Gott, der für jede Not eine Lösung hat. El Shaddai. Und dieses Wort, das von Kraft und Vollmacht zeugt und Autorität und auch von der Bereitschaft, es den Feinden zu vergelten, das ist unser Gott. Mit ihm stehen wir im Bund. Halleluja. An seinem Geheimversteck dürfen wir wohnen, sollen wir wohnen. Dort haben wir ein Zuhause gefunden. Eine Sache, die mir immer so ein bisschen durch den Kopf geht, wenn ich solche Dinge lese, ist, ja, wenn ich jetzt umziehe quasi ins Geheimversteck des Herrn, wie viel von meinem Hausrat kann ich dann mitnehmen? Ich weiß nicht, ob du auch so funktionierst. Oder, ich meine, du musst eins verstehen, das Geheimversteck des Herrn ist kein Bunker. Amen, sind wir uns da einig? Das ist kein Bunker, der irgendwo 50 Meter oder 100 Meter oder noch tiefer unter der Erde irgendwie ist und es ist zwar alles da, was die Bewohner brauchen, aber du bist halt doch einfach in einem Bunker. Nein, sondern das Geheimversteck Gottes ist ausgestattet mit allem, was er braucht und mit allem, was wir brauchen. Lass uns weitergehen. Vers 2. Ich sage vom Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich stets vertraue. Vielleicht haben wir hier bereits einen Schlüssel, wie man in dieses Geheimversteck des Herrn hineinkommt. Was könnte das sein? Es könnte sein, dass du anfängst zu sagen, ich sage vom Herrn, ich sage vom Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich stets vertraue. Sprich, es muss dir zuvorderst sein, es muss das Wort sein auf deinen Lippen, es muss das Wort sein, das in deinem Herzen stark geworden ist und jetzt seinen Weg über deine Lippen sucht in die Außenwelt. Es muss dir ernst sein. Du musst vom Herrn sagen, meine Zuflucht, Herr, bist du, meine Burg, mein Gott, auf den ich stets vertraue. Das könnte der Schlüssel sein. Halleluja. Ist das einfach? Amen. Das ist ziemlich simpel. Aber verstehst du, der Ort, wo Gott ist und wo sein Schutz ist, muss geheim sein, denn es können nur diejenigen dorthin kommen, die den Code kennen. Und der Code ist, dass wir den Namen Gottes anrufen, dass wir den Namen des Herrn anrufen, denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Und dass wir auch den Herrn als das benennen, was er in unserem Leben sein soll oder sein darf. Ist dir schon mal aufgefallen, dass der Herr in deinem Leben nichts sein wird, wozu du ihn nicht eingeladen hast, es zu sein? Er wird nicht deine Weisheit sein, wenn du auf deine eigene Weisheit vertraust. Er wird dich nicht führen, er wird nicht dein Leiter sein, wenn du auf deine eigene Führung und Leitung vertraust. Er drängt sich nicht auf. Aber was immer du bereit bist, ihm an Eigenschaften und Attributen zuzuordnen und zu sagen, Herr, du bist meine Zuflucht, du bist meine Burg, du bist der Gott, auf den ich vertraue, dann ist er gerne und sofort bereit, genau das zu sein, was du selber ihn genannt hast. Halleluja. Preis sei dem Herrn. Und dann bist du schon drin. Dann bist du schon drin im Geheimversteck des Höchsten. Das Wort für Zuflucht hier, Fußnote 6, bedeutet den Zufluchtsort, der darin besteht, dass man sich beim Herrn geborgen hat. Dasselbe Wort erscheint auch im Psalm 46, 2. Gott ist uns Zuflucht und Stärke, als Beistand in Nöten reichlich gefunden. Oder im Psalm 61, 4. Denn du bist mir eine Zuflucht geworden, ein starker Turm vor dem Feind. Und auch noch viele weitere. Meine Burg, das ist Fußnote 7, das ist die Burg, die Festung. Und das Wort erscheint 22 Mal im Alten Testament, zum Beispiel in 2. Samuel 5, 9, wo es heißt, und David wohnte in der Bergfeste und nannte sie Stadt Davids. Kannst du heute noch sehen in Jerusalem, kannst du Sightseeing-Touren machen zu dieser Stadt Davids. Und David baute ringsum vom Milo an nach innen zu. Oder auch Psalm 18, Vers 3. Der Herr ist mein Fels und meine Burg und mein Retter. Mein Gott ist mein Hort, bei dem ich mich berge, mein Schild und das Horn meines Heils, meine hohe Feste. Beachte, wie die Schreiber der Psalmen oder überhaupt die biblischen Menschen immer wieder Gott als ihren Schutz bezeichnet haben. Was tun wir? Machen wir das auch? Bist du bereit, Gott als deine Schutzburg, als deine Trutzburg, als deine Festung zu bezeichnen und dann aber auch dort zu sein und zu bleiben und zu sagen, Herr, du bist mein Verteidiger. Ich muss mich nicht selber verteidigen, sondern du sorgst dafür, dass ich zu Ehren komme. Du sorgst dafür, dass mich hier niemand angreifen kann. Du sorgst dafür, dass ich hier sicher und in Ruhe sein kann, Herr. Halleluja. Und verstehst du, was es dazu braucht, ist etwas Ähnliches wie das, was wir jetzt die letzten Wochen besprochen haben, nämlich Vertrauen. Vertrauen auf die Zusagen, auf die Verheißungen Gottes. Und auch ein bisschen Geduld. Denn niemand verspricht dir, dass die Schlacht, die um die Burg herum tobt, sofort wieder aufhört. Sondern Manchmal kommen wir in Belagerungszustände. Und manchmal kann ich dir sagen, befindet sich auch Gott im Belagerungszustand. Ich warte nur noch auf die Stimmen, die sagen, ja, Gott hat diese Krankheit gegeben. Gott hat diese Seuche gegeben, dieses Coronavirus oder was auch immer. Das ist ein Gericht Gottes oder was immer die Leute sagen mögen. Weißt du, was Jesus gesagt hat in Lukas 21, Vers 11? Er hat es vorausgesagt, es werden Seuchen sein in der letzten Zeit. Aber es gab Seuchen zu allen Zeiten. Und du könntest nicht einmal sagen, dass es heute schlimmer ist als zum Beispiel im Mittelalter. Also weißt du, wenn ich das, was wir jetzt hier haben und womit wir uns auseinandersetzen müssen, vergleiche mit jeglicher Pestepidemie im Mittelalter, dann muss ich sagen, oh Halleluja, preis dem Herrn, dass wir im 20. und 21. Jahrhundert leben dürfen. Amen. Okay, lass uns zum nächsten Vers kommen. Das ist Vers 3, denn er entreißt dich mit mächtiger Hand der Schlinge des Fallenstellers von der Pest, die Verderben bringt. Mit anderen Worten, selbst wenn du in der Gefahr bist, in eine Falle zu gehen oder schon in die Falle gegangen bist, er entreißt dich mit mächtiger Hand der Schlinge des Fallenstellers. In den normalen Übersetzungen ist hier von einem Vogelsteller oder so die Rede. Das ist, kann man so stehen lassen. Es mögen Vögel sein, die hier gefangen werden sollen. Ich sehe es eher als die Schlinge, in die man hineintritt, um die Falle damit auszulösen. Denn er entreißt dich mit mächtiger Hand der Schlinge des Fallenstellers. Stell dir einfach vor, du gehst so deines Weges, nichts ahnend, und da draußen stehen Fallen. Die Welt hat Fallen bereit, der Teufel hat Fallen bereit für uns. Sei es in Form von Krankheit oder in Form von allen möglichen Anfechtungen, Versuchungen, Prüfungen, Dingen, in die wir nicht hineintappen sollten. Du gehst also nichts ahnend deines Weges und irgendwo liegt da eine Schlinge. Und wenn du in diese Schlinge treten würdest, du denkst dir vielleicht nicht einmal viel dabei, weil du hinter der Schlinge noch nicht die Falle siehst. Aber mit dieser Schlinge würdest du die Falle auslösen. Und im letzten Moment reißt der Herr dich mit mächtiger, starker Hand weg von diesem Ort, damit du nicht in die Falle gehst. Halleluja, das ist das Bild, welches die Schrift hier malt. Und ist das nicht wunderbar, dass wir vertrauen können auf einen Gott, der mehr sieht als wir? Verstehst du, in den Sprüchen heißt es an einem Ort oder irgendwo in der Weisheitsliteratur, dass die Falle ja auch in den Augen aller Vögel umsonst gestellt ist. Mit anderen Worten, sie merken nicht, worauf sie sich einlassen. Und wie oft geht es uns nicht auch so, dass wir eine Schlinge, die uns gelegt ist, für eine Möglichkeit oder Gelegenheit halten, die wir unbedingt mitnehmen wollen. Also ich weiß nicht, ob es dir schon mal so gegangen ist, vielleicht bin das nur ich. Mir ist es schon mal so gegangen und ich bin immer froh, wenn der Herr mich dann am Schlawipfel packt und mich fortreißt. Halleluja. Denn diese Falle besteht in Pest, die Verderben bringt. Und das Wort für Pest hier, wie du nachlesen kannst in Fußnote 11, ist das hebräische Wort Deber, Pest, Plagen, Viehkrankheiten. Ist es nicht erstaunlich, dass man inzwischen schon herausgefunden hat, dass dieses Coronavirus über Tiere auf den Menschen übergegangen ist? Mit anderen Worten, das sind gar keine Krankheiten, die uns Menschen zugedacht wären, sondern nur, weil manche nicht wissen, wie man sich auf einem Viehmarkt verhält oder wie man einen Viehmarkt gefälligst einzurichten hat, dass solche Dinge nicht passieren können, ist so etwas passiert. Nun, das soll keine Schuldzuweisung sein, es ist nur eine interessante Parallele. Nämlich, dass hier von Pest und Plagen oder von Viehkrankheiten die Rede ist und dass in vielen Fällen Krankheiten von Tieren auf Menschen übergegangen sind, sodass du sehen kannst, der Teufel muss seinen Umweg nehmen. Er konnte diese Dinge gar nicht direkt auf den Menschen bringen. Weißt du, warum? Weil der Mensch grundsätzlich unter Gottes Schutz steht. Halleluja. Gott hat kein Interesse daran, dass die Menschheit durch Seuchen ausgelöscht wird. Ausgerottet wird. Gott hat kein Interesse da am Tod des Gottlosen. Erinnerst du dich? Sondern er möchte gerne, dass alle zur Umkehr kommen, dass alle zur Buße kommen. Das ist auch der einzige Grund, warum Jesus noch nicht wiedergekehrt ist. Dass wir noch Zeit haben, Menschen zur Umkehr zu bringen oder falls nötig auch selber umkehren können. Und dieses Wort für Pest erscheint unter anderem in 5. Mose 28, 21. Der Herr wird die Pest an dir haften lassen, also im sogenannten Fluch des Gesetzes, oder? 5. Mose 28, 31, du erinnerst dich, das ist das, was wir den Fluch des Gesetzes nennen. Aber Parallele, Galater 3, 13 und 14, Christus hat uns herausgekauft aus dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Halleluja. Das ist die Wahrheit des Wortes Gottes. Und die Verbindungen, die du hier herstellen musst, die Pest, die Verderben bringt. Kann diese Pest Verderben bringen? Sie kann. Sie kann. Versteht ihr, wenn wir über diese Dinge reden, dann sagen wir in keiner Weise, dass das nicht gefährlich ist oder gefährlich sein könnte. Das sagen wir nicht. Sonst müssten wir auch keine solchen Geschütze auffahren. Aber es ist so oder so gut, sich zu vertiefen in das Wort, das der Herr gegeben hat als Mittel dagegen. Vers 4. Mit seinen Schwingen bedeckt er dich, unter seinen Flügeln wirst du vertrauensvoll ruhen. Es ist so interessant, wenn du diese Dinge im Hebräischen siehst, dann ist es wirklich, Gott redet von seinem Gefieder, von seinen Schwingen, von seinen Flügeln. Du darfst dir also richtig bildhaft vorstellen, ohne dass du dir jetzt irgendwas Komisches vorstellst, dass Gott bildlich gesprochen das hat, was man Flügel, Gefieder, Fittiche nennen könnte, sodass er dich darunter nehmen kann, Halleluja, sodass er dich zudecken kann damit. So dass du sicher bist, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel nimmt, so dass sie dort sicher sind. Ich weiß nicht, ob du das schon mal beobachtet hast in der Tierwelt. Wenn irgendein Federvieh seine Jungen unter die Flügel nimmt, dann können die dort vollständig verschwinden. Die sind nicht mehr zu sehen nachher. Du würdest nicht ahnen, dass dort eine Henne sitzt, eine Gans oder was es auch immer sein mag, und dass sich da noch 10, 11, 12 Küken verbergen unter den Flügeln. Und Gottes Gefieder, Gottes Flügel und Fittiche sind ein bisschen größer als die einer Henne. Wir haben alle und noch viele mehr haben darunter Platz, Halleluja. Und jeder ist herzlich willkommen. Und es zeugt natürlich auch von der Souveränität Gottes. Du fragst dich, wieso stellt Gott sich mit Flügeln vor? Ja, weil er fliegen kann. Mit anderen Worten, weil er ganz schnell sich von einem Ort zum nächsten bewegen kann. Ich weiß, das klingt komisch vor der Wahrheit der Omnipräsenz Gottes. Mit anderen Worten, ist er sowieso überall gleichzeitig. Er ist überall. Aber wenn er überall ist, dann kann er auch überall eben sein. Halleluja. Wir können das nicht. Hast du Flügel? Das ist ein Menschheitstraum schlechthin. Und in der Kunst, in der bildenden Kunst, siehst du immer wieder Darstellungen von Menschen mit Flügeln. Oder Halbgötter mit Flügeln und so weiter und so fort. Das ist ein Traum so alt wie die Menschheit. Heute ist er teilweise zustande gekommen, auf einer sehr technischen Ebene. Amen, dafür sind wir dankbar. Aber wir sind weit entfernt davon, so fliegen zu können, wie Gott und seine Engel fliegen können. Und manchmal musst du fliegen im Sinne von fliehen. Und auch dafür sind Flügel nicht schlecht. Aber wenn du unter seinen Flügeln bedeckt bist, dann bist du auf jeden Fall in Sicherheit. Halleluja. Das Wort für bedecken hier ist auch interessant. Es erscheint zum Beispiel, oder das erste Mal von 23 Stellen, in 2. Mose 25, Vers 20, wo es heißt, und die Cherubim sollen die Flügel nach oben ausbreiten, die Deckplatte mit ihren Flügeln überdeckend. Es verweist mehrfach auf ein schützendes Zudecken Gottes, auch an anderen Stellen. Beachte, die allererste Stelle, wo dieses Wort für bedecken vorkommt, ist bei der Beschreibung der Bundeslade. Und wenn du die Bundeslade ein bisschen vor Augen hast, links und rechts, hast du je einen Cherubim, natürlich gegossen aus Gold, und mit ihren Flügeln, die nach vorne gestreckt sind, überdecken sie den ganzen Sühnedeckel dieser Bundeslade. Das ist der heiligste Ort, das war der heiligste Ort des alttestamentlichen Judentums. Dort hat Gott sich manifestiert, zwischen diesen Flügeln hervor. Halleluja, was denkst du, wofür das steht? Das steht für Gottes reale Gegenwart, für seine spürbare Präsenz. Halleluja, für seine manifestierte Herrlichkeit, die jeden anderen Einfluss und Faktor ausschließt. Halleluja. Und verstehst du, im alten Bund konntest du dort nur hinkommen, als der hohe Priester, einmal im Jahr, und musstest das Blut mitbringen und die Bundeslade und die Cherubim mit dem Blut besprengen. Ich weiß nicht, wie das immer ausgesehen haben mag. So, dass Gott sich dann manifestieren konnte mit seiner Gegenwart. Aber hier, und das ist ja das Schöne an den Psalmen, sie sind ein Stück Neues Testament mitten im Alten, siehst du, dass das jedem Gläubigen zusteht, unter dieselben Schwingen, unter die realen Schwingen zu kommen, mit denen Gott eigentlich den Ort bedeckt, wo er ist. Halleluja. Fühlst du dich schon ein bisschen sicherer in dieser turbulenten und unruhigen Welt, von der wir umgeben sind? Also mir ging eine Leuchte um die andere auf, als ich das alles studiert habe hier. Großschild und Schutz ist seine Wahrheit. Im Hebräischen erscheinen hier zwei Worte, die beide irgendwie Schild bedeuten. Und deswegen habe ich sie so wiedergegeben. Großschild, das ist wie der Schild des Glaubens. Manche deutschen Übersetzungen übersetzen das Wort Wahrheit mit Treue. Das kannst du tun, aber die ursprüngliche und eigentliche Bedeutung ist Wahrheit, wie auch andere Übersetzungen zum Ausdruck bringen, insbesondere die englischen. Seine Wahrheit ist Schild und Schirm. Aber nicht, es sind übrigens nicht nur englische, sondern auch deutsche. Lest es einfach nach dann noch, wenn ihr zu Hause seid. Warum ist seine Wahrheit Großschild und Schutz? Von welcher Wahrheit ist die Rede? Gott ist treu, das wissen wir. Amen. Aber seine Wahrheit ist es, die dir stets verfügbar ist. Jetzt wieder ganz neu in Form von Psalm 91 hast du ein Stück Wahrheit, ein Stück seiner Wahrheit, das du jederzeit dem Feind entgegenhalten kannst wie einen Schild. Ich meine, tu das jetzt nicht wie jemand, der praktisch das Kreuzzeichen macht und sagt, ich habe Psalm 91, sondern lebe in diesen Worten, lebe in dieser Wahrheit. Dann ist sie dir Großschild und Schutz, so wie du dich hinter dem Schild des Glaubens verbergen kannst, so wie du mit dem Schild des Glaubens alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen kannst. Warum? Weil du hinter dem Schild des Glaubens die Wahrheit Gottes glaubst, die stärker ist als diese Pfeile. Und diese Pfeile eben auslöschen kann. Preis sei dem Herrn. Lass uns zu Vers 5 kommen. Ganz wichtig, Vers 5. Fürchte dich nicht vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der am Tag oder bei Tag fliegt. Fürchte dich nicht. Hier ist ein kleiner, aber auch aus meiner Sicht wichtiger Unterschied zu manchen deutschen Übersetzungen. Sie lesen nämlich so etwas wie, du fürchtest dich nicht, oder also Elberfelder und Schlachter, du brauchst dich nicht zu fürchten. Viele englische Übersetzungen aber lesen genau diese Formulierung als Befehl, nämlich King James Version und auch die Übersetzung von Isaac Leeser, einem jüdischen Übersetzer des Alten Testaments. Sie lesen, thou shall not be afraid. Du sollst dich nicht fürchten. Oder anders gesagt, fürchte dich nicht. Manchmal ist es wichtig, dass wir nicht nur eine Zusage bekommen, musst keine Angst haben, sondern dass wir einen Befehl hören, fürchte dich nicht. Also wenn du mich nach der einen Sache fragst, die uns leichter umzingelt als irgendetwas anderes in dieser Zeit und Welt, in der wir leben müssen, dann ist es die Furcht. Dann sind es Sorgen, dann ist es alles, was in diese Kategorie von Furcht oder Angst hineingeht, egal wie fein, egal wie verwässert, egal wie subtil es sein mag. Das ist das, was uns am heftigsten bedrängt, dem wir auch oft nachgeben, ohne es zu merken manchmal. Wer würde Sorge für Angst halten, aber etwas anderes ist es nicht. Sorge ist nichts anderes als Angst. Ein negatives Vertrauen in die Fähigkeit der Umstände oder dessen, der dahinter steht, dir zu schaden, sodass du in ein entsprechendes Angstgefühl hineinkommst. Deswegen musst du immer wieder einmal den Befehl hören, fürchte dich nicht. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Halleluja! 2. Timotheus 1, Vers 7. Und verstehst du, wenn du mich fragst, was ist die Psychologie, die erkennbar wird an dem, was du beobachten konntest über die letzten Wochen in Bezug auf das Coronavirus, dann ist es die Psychologie der Angst. Es ist Furcht, die durch alle Ritzen versucht einzudringen, von den Medien befördert, von manchen Wissenschaftlern, von manchen Politikern befördert. Ich weiß nicht warum. Vielleicht einfach, weil sie Diener des Teufels im Grunde genommen sind. Weil sie nicht verstehen, dass der allmächtige Gott schon längst ein Mittel geschaffen hat gegen solche Dinge. Und dass man sehr viel gelassener umgehen könnte und sollte, und den Leuten das Richtige raten, aber nun, okay, dafür sind wir da. Preis dem Herrn. Falls du dich jemals gefragt hast, wozu ist eigentlich ein Prediger da? Genau dazu. Er ist ein Geheimagent Gottes. Er bringt die Botschaft, die viele nicht hören wollen, die aber trotzdem gehört werden muss, in einem verborgenen Winkel, manchmal vor wenigen, aber für viele zu hören. Halleluja. Das ist doch wunderbar, oder? Ich meine, hast du schon mal James Bond gesehen vor einer Menschenmenge? Er ist immer irgendwo im Hinterzimmer im Prinzip. Und wenn er in der Öffentlichkeit irgendwo ist, dann ist es gerade richtig, dann ist gerade richtig der Kampf los. Und du siehst ihn auch nicht wirklich, sondern er versucht gerade noch, die Menschheit zu retten. Oder einen Teil der Menschheit zumindest. Fürchte dich nicht vor dem Schrecken der Nacht. Es sind insbesondere die Nächte, die manchmal schwierig sind in solchen Zeiten. Die Leute haben Schlafprobleme, können nicht einschlafen, wachen mitten in der Nacht auf, fragen sich, was wird wohl sein und was wird wohl werden. Der Schrecken der Nacht ist nicht einmal unbedingt, dass du nachts aufwachst und tatsächlich Symptome verspürst, sondern dass der Schrecken quasi auf dir hockt. Hast du das schon mal erlebt? Muss deine Hand nicht zeigen, aber ich denke, das ist die allgemeine Erfahrung eines jeden Menschen, dass du schon mal in der Nacht aufgewacht bist und du hattest auf einmal eine solche Furcht vor dem nächsten Tag oder vor den nächsten Wochen, was sie wohl bringen mögen, dass du dich hoffentlich erinnert hast am Psalm 91, Vers 5. Vor dem Pfeil, der bei Tag fliegt. Du hast zwar nachts nicht die Meldungen auf deinem Smartphone, die hast du dann aber tagsüber wieder. Nun, wie ich schon letzten Sonntag gesagt habe, lest bitte nicht jede neue Meldung über diese Angelegenheit. Und es ist eine Versuchung darin, denn wir wollen ja Bescheid wissen. Wir wollen ja aktuell sein in unserer Erkenntnis, in unserem Stand der Erkenntnis. Wir wollen ja wissen, ob es vielleicht dran ist, jetzt doch in den Bunker zu gehen oder nicht. Nicht so bald. Also ich meine, ist es nicht interessant, dass der neue James-Bond-Streifen No Time to Die heißt? Okay, lassen wir das. Ist noch nicht in den Kinos. Es war keine Werbung. Du musst ihn dir nicht angucken gehen. Vers 6, vor der Pest, die im Finstern umhergeht. Dasselbe Wort wieder wie vorhin schon für Pest. Und übrigens Pest, wenn hier von Pest die Rede ist, dann ist nicht die Beulenpest gemeint, wie du von ihr gehört hast, vielleicht in der Schule oder so, wie sie im Mittelalter halbe Länder ausradiert hat. Man muss sich das einfach mal vor Augen führen, was tatsächlich zum Teil in der Geschichte passiert ist durch Seuchen und Krankheit. Sondern es ist von einem allgemeinen Begriff die Rede, unter den sehr viele verschiedene Krankheiten fallen können, die je nachdem einen tödlichen Ausgang haben können. Wie hier gesagt wird, vor der tödlichen Seuche, die am Mittag verwüstet. Warum können wir diese Begriffe überhaupt verwenden? Bitte rede doch nicht von tödlichen Krankheiten, Pastor Manfred. Rede doch bitte nicht von der Pest. Nun, ich habe kein Problem damit. Denn ich wurde ja gerade angewiesen, Vers 5, fürchte dich nicht. Nur wenn ich mich nicht fürchten muss, dann muss ich mich auch nicht fürchten, solche Begriffe in den Mund zu nehmen. Ich meine, wer von euch fürchtet sich noch vor einer Geisterbahn? Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal Geisterbahn gefahren bist. Also bei mir ist das schon eine Weile her, aber es war so in meinen Teenagerjahren wahrscheinlich, da bin ich irgendwann mal noch einmal Geisterbahn gefahren und habe dann gedacht, so, das war das letzte Mal Geisterbahn oder danach brauche ich das dann nicht mehr. Und ich habe mich da schon nicht mehr wirklich gefürchtet, weil du weißt, da sitzen keine echten Geister drin. Der Mann ohne Kopf ist nicht ein Mann ohne Kopf, sondern es ist eine Puppe, es ist Pappmaché oder Plexi, irgendwas. Okay. Wir müssen uns vor diesen Dingen nicht fürchten. Und bitte wende das auch auf alle anderen Dinge an, die dich irgendwie bedrängen. Fürchte dich doch nicht vor dem Pfeil, der bei Tag fliegt. Fürchte dich doch nicht vor der Pest, die im Finstern umhergeht. Vor der tödlichen Seuche. Fürchte dich doch nicht. Egal, ob es am Mittag verwüstet oder was auch immer der Fall sein mag. Denn, und jetzt kommt etwas sehr Delikates, Vers 7, es fallen 1.000 an deiner Seite, 10.000 zu deiner Rechten, dir jedoch nähert es sich nicht. Also im Kontext müssen wir schon davon ausgehen, dass es eine echte Bedrohung war. Denn jetzt ändert sich der Ton auf einmal und die ersten sind tatsächlich gefallen. Wir reden von Tausenden, die gefallen sind zu deiner Seite, 10.000 zu deiner Rechten. Und jetzt fast wie es in dem Sprichwort klingt, heiliger Sankt Florian, verschon mein Haus, zünd andere an. Heißt es jetzt hier, dir jedoch nähert es sich nicht. Aber bitte verstehe es nicht in dieser ironischen Art und Weise, sondern das ist eine Zusage von dem höchsten Gott persönlich an dich. Du darfst das für dich in Anspruch nehmen. Ja, es werden Menschen sterben. Und zwar an allen möglichen Dingen und aus allen möglichen Gründen. Aber dich trifft das nicht. Wie einer unserer Bibelschullehrer immer wieder mal gesagt hat, du solltest als Christ, als überzeugter Christ, solltest du nicht sterben wie bei Hertie auf der Rolltreppe. Da muss es irgendwann mal einen Fall gegeben haben in den 80er Jahren oder so in Deutschland, dass jemand bei Hertie, das war ein Kaufhaus damals, ähnlich wie Karstadt, auf der Rolltreppe ums Leben gekommen ist. Nun, es ist tragisch, bitte versteh das richtig, wir machen uns darüber nicht lustig. Aber als Christen sollten wir nicht in dieser Art und Weise umkommen und einen sinnlosen Tod sterben. Und bei Hertie auf der Rolltreppe zu sterben, ist absolut sinnlos. Amen. Verstehst du? Deswegen ist Jesus nicht auf dem See Genezareth ertrunken, während der Sturm tobte. Er wusste, der Tod, den ich sterben werde, ist ein Tod, der verordnet ist und der notwendig ist für die Erlösung der ganzen Menschheit. Und es wird Blut fließen dabei. Deswegen konnte Jesus getrost durch die Menschenmengen gehen und dem entkommen, dass sie ihn über die Klippe stürzen wollten. Und so wirst auch du nicht einen sinnlosen Tod sterben und ein Opfer in der Statistik sein von irgendeinem Coronavirus. Hallo! Und das darfst du gerne auch in Anspruch nehmen für alle deine Lieben übrigens. Auch wenn sie heute Morgen nicht hier sind oder noch gar nicht den Herrn wirklich kennen. Weißt du, der Herr ist so gnädig und barmherzig und erweitert seinen Schutz wirklich auf unsere ganzen Familien aus. Ich erlebe das immer wieder. Halleluja. Meine Mutter wird übermorgen 82. Und wenn ich meine Eltern anschaue, ich bin so dankbar für meine Eltern, dass sie mit ihren 82 Jahren noch so fit sind. Halleluja. Und es scheint, wie wenn sie unter dem Schirm des Höchsten wohnen. Obwohl nur meine Mutter wirklich entschieden gläubig ist. Aber mein Vater ist auch irgendwie unter diesen Schirm gekommen, durch meine Mutter und durch mich und unseren Glauben. Halleluja. Preis dem Herrn. Es fallen 1000 an deiner Seite, 10.000 zu deiner Rechten. Dir jedoch nähert es sich nicht. Beachte auch diesen Unterschied bitte. In den deutschen Übersetzungen heißt es, wird das Wort, welches hier erscheint, nämlich das hebräische Nagash, bedeutet näher kommen, sich einander nähern. Manche übersetzen hier schwächer, als es das Hebräische verlangt. Elberfelder zum Beispiel, dich erreicht es nicht. Oder Schlachter, so wird es dich doch nicht treffen. Das klingt aber so, wie wenn es sehr nahe dran ist. Es kommt sehr nahe heran, es trifft dich aber nicht. Das ist wie in irgendwelchen komischen Filmen, der Pfeil fliegt, aber im letzten Moment bleibt er in der Luft stehen. Ja, oder wie du es zum Teil hast, oder bei Matrix, ja, dass er gerade der Kugel noch aus dem Weg gehen konnte, so durch irgendeine geschickte Wendung. Aber das ist nicht, was hier steht, sondern der hebräische Text sagt nichts anderes als das, was die 1000 an deiner Seite und die 10.000 zu deiner Rechten zu Fall bringt, das kommt nicht einmal in deine Nähe. Halleluja, jetzt wird es wirklich begeisternd. Verstehst du, wir leben manchmal so in dieser furchtvollen Erwartung, Herr, reicht dein Schutz wirklich aus? Herr, ich glaube. Aber es ist knapp gewesen, Herr. Es war so knapp, Herr. Gott sei Dank hast du mir noch den super-duper Schutzanzug gegeben, dass mich der Pfeil nicht dann doch eben getroffen hat. Er kommt nicht mal in deine Nähe. Halleluja. Verstehst du, manche Dinge kommen in deine Nähe, das leugnen wir nicht. Deswegen brauchst du ein Schild des Glaubens, um alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen zu können, weil sie offensichtlich in deine Richtung kommen. Aber manche Dinge, von denen hier die Rede ist und von denen wir im Moment in der Welt draußen hören, die kommen nicht einmal in deine Nähe. Und daran gilt es ebenfalls festzuhalten. Vers 8, nur betrachtest du es mit deinen Augen und an den Gottlosen siehst du die Vergeltung. Auch hier ist wieder ein Unterschied und es ist so bedauerlich, dass die deutschen Übersetzungen fast samt und sonders immer unter der Bedeutung oder manchmal sogar knapp an der Bedeutung vorbei übersetzen. Es ist nicht einfach nur, wie es in manchen Übersetzungen heißt hier, das ist Fußnote 5, schauen, berücksichtigen, Acht geben, betrachten. Es ist ein Wort, das wirklich dieses Bedenken, dieses exakte, genaue Schauen, Hinschauen beschreibt. Nicht nur ein Ich darf sehen, sondern, genau, die meisten deutschen Übersetzungen verharmlosen das. Zwingli zum Beispiel, ja, mit eigenen Augen darfst du es schauen. Aber hier heißt es wirklich so etwas wie bewusst hinschauen. Luther liest, ja, du wirst mit deinen Augen deine Lust sehen und schauen. Ja, war Luther besonders schadenfreudig? Nein, sondern er hat eine Feinheit des Hebräischen herausgearbeitet, die hier durchaus vorhanden ist. Du wirst deine Lust sehen an dem. Nicht, dass du dich freust über den Tod derer, die gefallen sind aufgrund dessen, sondern du freust dich darüber, dass das Wort Gottes wahr ist. Ja, also wenn ihr das braucht, Pastor Manfred, um glauben zu können, dann ist aber mit eurem Glauben nicht weit her, mögen manche Kritiker sagen. Du, weißt du, ich nehme jeden Zuspruch gerne in Anspruch, den der Herr mir selber in seinem Wort gibt. Ich versuche nicht bescheidener zu sein oder heiliger zu sein, als mir vorgeschrieben ist, heilig zu sein. Wenn das Wort Gottes mir ausdrücklich sagt, dass ich bestimmte Dinge feststellen und mich darüber freuen soll, dass sie so sind, wie der Herr sie verordnet hat, dann werde ich das geflissentlich tun. Aber manche sind päpstlicher als der Papst und ja, die werden noch Mitleid haben mit dem Teufel, verstehst du? Die werden noch dastehen dann, wenn der Teufel in den Feuersee geworfen wird und den Herrn am Rockzipfel packen und fragen, muss das wirklich sein? Der Leib Christi ist voll von solchen Leuten. Und es ist tragisch. Es ist absolut tragisch. Sie haben noch nicht die Ernsthaftigkeit all dieser Dinge verstanden, sonst würden sie das nämlich nicht tun. Sie haben noch nicht verstanden, wie viele dieser Erzfeind Gottes und auch Erzfeind der Menschen mit ins Verderben reißen wird. Vers 9, denn du hast den Herrn zu deiner Zuflucht, hast den Höchsten zu deiner Wohnung gemacht. Jetzt wird es bestätigend gesagt hier, dass du das tatsächlich getan hast. Und deswegen, Doppelpunkt, Vers 10, kein Übel wird dir widerfahren und keine Plage naht sich deinem Zelt. Und das Wort für Zelt ist immer auch ein Bild für den menschlichen Leib. Mich hat es erinnert an Hiob 5, 22 und 24. Über Verwüstung und Hunger wirst du lachen, vor dem Raubwild der Erde wirst du dich nicht fürchten. Du wirst sehen, dass dein Zelt in Sicherheit ist, in Frieden ist und schaust du nach deiner Wohnung, so wirst du nichts vermissen. Das Raubwild der Erde, vor dem du dich nicht fürchten wirst, was ist ein Virus anderes als ein Raubwild der Erde? Ja, unter Raubwild stelle ich mir was anderes vor. Das ist so, das sind die großen Tiger und die Löwen und die Panther. Das ist Raubwild, aber nicht einen Virus. Nun, verstehst du, es wird keine Angabe über Größe gemacht, oder? Wenn dir ein Virus näher kommen kann als ein Löwe im Moment, dann ist der Virus das Raubwild und nicht der Löwe. Ich meine, die Löwen haben wir gelernt, uns fernzuhalten, im Normalfall, wenn wir uns nicht aktiv auf sie einlassen und mit ihnen spielen oder so. Aber mit Viren ist anders. Die können wir nicht in einen Käfig sperren, zumindest nicht in dieser unmittelbaren Art und Weise. Deswegen ist das für uns das Raubwild, vor dem wir uns nicht fürchten sollen. Halleluja. Du wirst erkennen, dass dein Zelt, Petrus ist es, der seinen Leib mit einer Zeltwohnung vergleicht, dass dein Zelt in Frieden ist. Halleluja. Mit anderen Worten, überprüf nicht andauernd dein Wohlbefinden und ob du jetzt schon irgendwelche Symptome zeigst, sondern wisse, dein Zelt ist in Frieden. Und da schaust du nach deiner Wohnung, so wirst du nichts vermissen. Deine Wohnung ist ein erweitertes Zelt. Mit anderen Worten, auch die, die in deiner Wohnung sind, wird es nicht betreffen. Du wirst niemanden irgendwo deswegen ins Spital schicken müssen. Amen. Vers 11, denn er gibt seinen Engeln Befehl, dir bezüglich, dich zu bewahren auf allen deinen Wegen. In Fußnote 12 kannst du nachlesen, dass die Amplified Version, also die englische Amplified Bibel, hier einen Teil einfügt, nämlich dich zu bewahren auf allen deinen Wegen des Gehorsams und des Dienstes. Und da muss man, wenn man den hebräischen Text vor sich hat, muss man sagen, das steht nicht im Hebräischen. Aber die Amplified Bible hat absolut recht, das einzufügen, denn das ist eine derart wichtige Grundbedingung, dass sie einfach genannt werden muss. Zu viele Christen, die ich kenne, und verstehst du, ich bin jetzt 35 Jahre unterwegs, ich habe viele Leute kennengelernt, die meinten, sie laufen unter dem Schutz von Psalm 91 und könnten sagen, ja, er wird seinen Engeln Befehl über mir geben, mich zu bewahren auf allen meinen Wegen. Aber sie haben nicht innegehalten und sich gefragt, bin ich gerade im Gehorsam und im Dienst für den Herrn unterwegs? Oder sind es meine eigenen Wege, die ich gehe und die ich jetzt dem Schutz des Herrn anbefohlen haben möchte? Und dann funktioniert es nicht. Und dann wunderst du dich, wenn irgendetwas passiert, ein Unglück, ein Unheil, ein Unfall, was es auch immer sein mag, und fragst dich, ist das Wort Gottes wirklich wahr? Ja, es ist wahr, aber du hast das Kleingedruckte nicht gelesen.
Ja, aber kann es denn sein, dass ich die Amplified Bible brauche, um das Kleingedruckte lesen zu können?
Nein, aber du musst eins und eins zusammenzählen und verstehen, dass das sowieso zwischen den Zeilen dasteht. Der Herr wird doch nicht deine eigenen Wege beschützen, sondern er wird die Wege beschützen, auf denen du unterwegs bist, für ihn im Gehorsam und im Dienst. Und oder im Dienst. Also nicht jeder Weg, der ein Weg des Gehorsams ist gegenüber dem Herrn, ist auch ein Weg des Dienstes. Bitte versteht das richtig. Wenn wir heute Nachmittag nach Hause fahren und uns dann ausruhen und so, dann sind wir nicht mehr im Dienst, aber wir sind trotzdem gehorsam. Amen. Deswegen weiß ich, dass nicht eine Rakete auf meinem Haus runterfallen wird heute Nachmittag oder sonst irgendwas Komisches passieren wird. Ja, weil ich weiß, ich bin im Gehorsam und grundsätzlich auch im Dienst. Vers 12, in ihren Händen heben sie dich hoch. Wer? Die Engel. Die Engel heben dich in ihren Händen hoch. Das ist auch eine Bewegung, die oft nicht so zum Ausdruck kommt. Die Engel tragen dich nicht einfach, sondern sie heben dich erst einmal hoch und tragen dich dann weg. Das ist die Bewegung, die Gott tut. Er hebt dich hoch, um dich dann dorthin tragen zu können, wo er dich hinhaben möchte. Oftmals, wenn von Schutz die Rede ist, geht dem voraus ein erhöht sein, ein in die Höhe gehen, weil du in der Höhe normalerweise geschützt bist. In ihren Händen heben sie dich hoch und tragen dich, damit du deinen Fuß nicht gegen einen Stein stößt. Die Steine sind nämlich normalerweise auf der Erde. Also wenn du in der Höhe bist, kannst du dich an den Steinen nicht mehr stoßen. Ein Grund, warum der Herr uns erhöhen möchte, ist, damit wir über den Dingen stehen. Ja, ihr seid ja mit einem Bein schon im Himmel, ihr Christen. Amen. Hoffentlich nicht mit einem, sondern im Prinzip mit beiden. Nur, dass wir unser leibliches Leben hier noch auf der Erde haben. Aber wir sind versetzt mit Christus an himmlische Örter. Halleluja. Und deswegen können wir auch in den Segnungen des Himmels leben und ihre Realität genießen. Vers 13, auf Löwen und Ottern trittst du, junge Löwen und Schlangen zertrampelst du. Lukas 10, Vers 19, ich habe euch Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über alle Macht des Feindes und nichts wird euch irgendwie schaden. Nichts, sag mal, nichts wird mir irgendwie schaden. Nichts wird mir irgendwie schaden. Halleluja. Raubwild, Virus, wie das Ding immer heißen mag, nichts wird mir irgendwie schaden. Weißt du, du kannst bildhaft, kannst du dieses Coronavirus unter deinen Füßen zertrampeln. Ich habe bewusst gesagt, bildhaft. Bildhaft, also nicht, dass du jetzt meinst, Pastor Manfred hätte gesagt, wir haben jetzt das Coronavirus zertrampelt unter unseren Füßen. Ich will keine bösen Briefe dann bekommen von irgendeinem Sektenexperten da draußen. Und jetzt kommt noch der Abschnitt, der letzte. Lass uns den auch noch kurz durchnehmen, weil er ebenfalls wichtig ist und das Ganze zu einem super guten Abschluss bringt. Nämlich Vers 14 bis 16, wo wie nochmal der Redende wechselt. Es ist wie wenn hier jetzt Gott selber spricht. Amen. In allen mir bekannten Übersetzungen ist das in Anführungs- und Schlusszeichen gesetzt, was jetzt kommt. Warum? Weil ein anderer redet. Jetzt redet nicht mehr David, jetzt redet nicht mehr der Gläubige, an den das gerichtet ist, sondern jetzt redet Gott selbst und sagt, Vers 14, weil er mich liebt und an mir hängt, will ich ihn in Sicherheit bringen. Das ist die Antwort Gottes auf dein ihn lieben und an ihm hängen. Die hebräischen Worte bringen das zum Ausdruck, oder das hebräische Wort hier ist chashak und bedeutet lieben, eng verbunden sein, sich sehnen. In der King James Version, because he has set his love. Und in der Übersetzung von Isaac Liso, because he has fixed his desire upon me. Weil er sein Verlangen auf mich gesetzt hat. Halleluja. Darum will ich ihn in Sicherheit bringen. Hast du dein Verlangen auf den Herrn gesetzt? Preis dem Herrn. Hast du deine Lust an ihm? Liebst du ihn und bist deswegen eng mit ihm verbunden? Dann bist du der Kandidat für den Schutz Gottes. Halleluja. Dann weiß er sich verpflichtet, dich in Sicherheit zu bringen. Und übrigens mehrfach in diesem Psalm 91 erscheint in der griechischen Septuaginta das griechische Wort ruomai, das du kennst aus Kolosser 1,13. Er hat uns herausgerissen, er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Das ist im Griechischen ryomai und in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments taucht dieses Wort dreimal auf. In Psalm 91, es ist das komplette Bild, dass Gott dich aus einer Gefahr herausreißt, dich an sich zieht und dich dann in Sicherheit bringt. Halleluja. An einen neuen Ort, wo du in Ruhe und Frieden sein kannst, vor den Pfeilen und den Dingen, die da draußen fliegen mögen. Ich will ihn in die Höhe setzen, weil er meinen Namen kennt. Ich will ihn in die Höhe setzen. Halleluja. Das ist dasselbe Wort dort wie in Sprüche 18, Vers 10, nämlich sag ab. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, ich habe mal eine Botschaft gehalten. Der Name des Herrn ist wie ein starker Turm. Sprüche 18, Vers 10. Ein starker Turm ist der Name des Herrn. Zu ihm läuft der Gerechte und ist erhöht und in Sicherheit. Er ist erhöht und in Sicherheit. Warum bist du in Sicherheit? Weil du erhöht bist. Warum will der Herr dich erhöhen oder in die Höhe setzen? Weil du dann in Sicherheit bist. Warum wird er es tun? Weil du seinen Namen kennst. Da ist Autorität und Macht in dem Namen Jesus. Er ruft zu mir und ich antworte ihm. Nicht übernächstes Jahr, sondern direkt und sofort. Bin bei ihm in Bedrängnis, ziehe ihn heraus und bringe ihn zu Ehren. Und das zu Ehren bringen ist ein anderes Wort als das in die Höhe setzen. In die Höhe setzen spricht von Schutz. Ehren zur Ehre bringen im Griechischen, in der Septuaginta ist es doxazo, verherrlichen. Der Herr will dich verherrlichen, Halleluja. Er will dir Ehre zuteil werden lassen. Lass dich doch mal ein bisschen ehren vom Herrn. Manche von uns sind so bescheiden und leben in einer falschen Form von Demut, dass sie sich nicht einmal loben lassen würden vom Herrn, wenn er es persönlich tun würde. Sie das bewusst und das ist falsch. Der Herr möchte dich zur Ehre bringen. Er möchte dich regelrecht verherrlichen. Und das Besondere an diesem griechischen Wort doxazo ist, dass es meistens für Gott verwendet wird. Du bist Gott so lieb wie sein eigen Fleisch und Blut. Warum haben wir heute Morgen Abendmahl genommen? Weil wir sein Fleisch und Blut sind. Halleluja. Warum hat der Herr das alles so eingerichtet und uns eine Impfung und ein Medikament gegeben gegen Covid-19, nämlich PS-19,1-16? Warum hat der Herr uns das gegeben? Weil wir sein eigen Fleisch und Blut sind. Weil wir seine Familie sind. Weil er sich um uns kümmert. Weil er für uns besorgt ist und das, was uns betrifft. Der Herr sitzt nicht stoisch und abgeklärt auf seinem Thron und sagt, ja, könnt's mal schauen, was willst du das wieder anbringen? He? Eine Bezeichnung haben sie ja schon mal gefunden. Oder? Es gibt diesen Song von Bob Dylan, Man gave names to all the animals. Ja. Der Mensch gab allen Tieren Namen. Okay, setz dich fort. Er ruft zu mir und ich antworte ihm, bin bei ihm in Bedrängnis, ziehe ihn heraus und bringe ihn zu Ehren. Vers 16, mit langem Leben oder Länge der Tage sättige ich ihn, stelle ihn zufrieden, mache ihn voll damit. Du sollst so viel Leben haben, dass es dir zu den Ohren wieder rauskommt am Ende. Dass du dich fragst, wann kann ich endlich sterben, Herr? Und lasse ihn mein Heil sehen. Ich lasse ihn mein Heil sehen. Weißt du, was das Wort für Heil ist im Hebräischen? Das Wort für Heil im Hebräischen ist Yahshua. Yahshua und ist nichts anderes als die hebräische Form des Namens Jesus, Yeshua. Hilfe, Heil, Wohlergehen, Wohlstand, Erlösung, Rettung, Sieg. Und die griechische Septuaginta liest hier Soteria. Halleluja. Soteria. Unser Heil, unsere Errettung. Wie werden wir entkommen, sagt der Schreiber an die Hebräer, wenn wir eine so große Soteria gering achten? Und damit schließt sich der Kreis. Verstehst du, wir müssen wissen und dürfen wissen, was alles in der Soteria enthalten ist, in Yeshua Hamashiach enthalten ist, der unser Christus, der unser Gesalbter, der unser Erretter und Erlöser ist. Halleluja. Und dann brauchen wir uns nicht mehr zu fürchten vor irgendeinem Kraut und vor irgendeinem Virus und vor irgendeinem Raubwild. Preis sei dem Herrn. Halleluja. Und dann wissen wir, wir werden auf dieser Erde so lange leben, bis der Herr wiederkehrt oder wir in Ehren sterben. Amen und Amen. Preis sei dem Herrn. Lasst uns doch zusammen aufstehen. Ich möchte zum Abschluss einfach ein Gebet über euch sprechen. Und ich hoffe, dass ihr diesen Psalm 91 mit nach Hause nehmt und legt das in deine Bibel, wann immer du es brauchst. Proklamiere das über deine Situation. Halleluja. Vater, ich danke dir so sehr für dein Wort. Ich danke dir, Vater, dass dein Wort lebendig und wirksam ist, schärfer als jedes zweischneidige Schwert, aber auch stärker als jedes Medikament. Halleluja. Du hast gesagt in Sprüche 4, 20 bis 22, dass dein Wort Leben ist denen, die es finden. Heilung ihrem ganzen Fleisch. Wo immer du Heilung brauchst heute Morgen, nimm sein Wort, nimm das, was du heute Morgen gehört hast aus Psalm 91 und sei geheilt. Sei gerade jetzt geheilt in dem Namen Jesus. Sei geheilt in dem Namen Jesus. Halleluja. Wann immer du angegriffen bist, wann immer die Pfeile fliegen, du hörst sie schon surren, nimm sein Wort, denn es ist Leben und Schutz und Sicherheit und Heilung für dein ganzes Gebein. Vater, wir preisen dich so sehr und danke, dass wir mit dem auch ein Zeugnis sein können, Vater. Ein Zeugnis der Zuversicht, ein Zeugnis des Glaubens, ein Zeugnis der Beständigkeit gegenüber anderen. Und dass wir nicht mit bitterer, saurer Miene durch die Welt gehen müssen, sondern dass wir lachen können. Halleluja. Dem, was da kommt. So wie zu Hiob gesagt worden ist, über Verwüstung und Hunger wirst du lachen. Vor dem Rauwild der Erde wirst du dich nicht fürchten. Wir preisen dich dafür, Vater. Und so proklamiere ich diesen deinen Schutz, den wir heute Morgen studiert haben, über dieser ganzen Gemeinde und Versammlung, über allen, die am Livestream zuschauen und zugehört haben, über allen, die sich dieser Gemeinde zugehörig wissen und fühlen, proklamiere ich den Schutz des allmächtigen Gottes, Halleluja, gegen jeden negativen, bösen Einfluss aus dieser gefallenen Welt. In dem wunderbaren Namen Jesus. Amen. Amen.